Mikroperspektive, der Poetry Slam Talk auf Max Neo mit Yannick und Rahel.
Herzlich willkommen bei Mikroperspektive, dem Live-Podcast hier auf Max Neo. Wir sind Yannick
und Rahel
und wir treten seit 9 Jahren bei Poetry Slams und anderen Literaturveranstaltungen auf.
In unserer Sendung sprechen wir alle 2 Monate mit einem Gast über alles rund um das Thema Schreiben und Poetry Slam.
Und unser heutiger Gast kommt zum allerersten Mal nicht aus Bayern, sondern aus Sachsen. Sie hat aber mal in Bayern studiert, und zwar Philosophie und Wirtschaft in Bayreuth. Da hast du es aber nicht allzu lange ausgehalten. Und dann ist die Person 2 Jahre später weitergezogen nach Jena für ihr Kommunikations- und Psychologiestudium. Habe ich gerade extra vorhin nochmal nachgefragt. Und mittlerweile wohnt sie in Leipzig und arbeitet dort als Bühnenautorin und Sexualpädagogin, Paar, Beraterin, Therapeutin, das frage ich dich gleich nochmal, und moderiert den U20 Poetry Slam in Leipzig, und im vergangenen Jahr wurde sie sächsische Meisterin im Poetry Slam. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung, Hanna Abelius.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, da zu sein.
Ja, du hast gleich direkt viele Sachen zu korrigieren oder kommentieren. War irgendwas falsch?
Nö, eigentlich nicht. Also Sexual- und Paarberaterin, da bin ich gerade noch in der Weiterbildung, das geht jetzt noch so bis Ende März, und dann fange ich das so nebenberuflich an.
Die Kombination aus Poetry Slammerin und Sexualpädagogin ist schon irgendwie besonders. Wie wird man das beides?
Ich bin mir selber manchmal gar nicht so sicher, oder war es in der Vergangenheit auch nicht, ob ich so Sexualpädagogin sagen darf, weil ich da jetzt eigentlich keinen qualifizierten Hintergrund habe. Ich habe zum einen kurzzeitig für so ein Aufklärungs-Online-Magazin geschrieben, und ich hatte über eine Organisation in meiner 2. Studienstadt Jena angefangen, in so Schulklassen zu gehen und Sexualaufklärungsworkshops zu geben. Und dann irgendwann habe ich das, als ich nach Leipzig gezogen bin, im Umfeld alleine gemacht, so eine Handvoll Mal. Und dann gab es noch so die Kontakte, und das waren ja dann aber auch, also es ist irgendwie relativ schnell, als das mit dem Schreiben losging, ausgedröselt. Und dann habe ich das Thema zwar auf Bühnen geholt, diese Workshops, aber dann relativ schnell nicht mehr gemacht.
Ja, in deinen Texten beschäftigst du dich aber eben, wie du gesagt hast, auch viel mit diesen Themen Sexualität, Körpern und aber auch Feminismus. Warum ist es dir überhaupt wichtig, darüber zu schreiben oder aufzuklären?
Ich glaube, als ich so angefangen habe, auf Bühnen zu gehen, war natürlich auch die Frage da, zu welchen Themen ich denn was zu sagen habe, beziehungsweise war mir das irgendwie ein Anliegen, das Thema. Ich glaube, da wird generell zu wenig drüber gesprochen, über Körperlichkeit. Es war, glaube ich, auch so, diese Aufklärungsworkshops, damals habe ich angefangen, weil ich mir vermutlich so mit 15, also von 15 bis Mitte 20 selber mehr Gespräche darüber gewünscht hätte und dann irgendwie so ein bisschen das Bedürfnis hatte, einen Raum dafür zu schaffen. Und jetzt, ja, denke ich manchmal, vielleicht schreibe ich auch zu viel über das Thema oder müsste noch mehr zu anderen Themen gehen. Ich kann aber auch nicht so richtig aufhören. Irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt so viel dazu zu sagen, und das zieht sich jetzt so durch.
Mhm. Also so idealerweise, was würdest du dir wünschen, was sich nach einem Text von dir bei den ZuhörerInnen verändert hat?
Also was manchmal passiert, ist zum Beispiel, dass Leute nach Texten fragen, weil sie das gerne irgendwie dem Partner, der Partnerin oder auch manchmal ihren jugendlichen Kindern oder so zeigen wollen würden, weil sie vielleicht selber Hemmungen haben, über das Thema zu reden. Also ich glaube einfach generell, dass Gespräche darüber entstehen. Ja, und dass es einfach so ein bisschen weniger befangen ist über so Sexualität.
Du hast gerade gesagt, du schreibst Texte über Themen, über die du auch gerne mehr erfahren hättest, mit so 15, 16 oder als Jugendliche. Hast du das im Hinterkopf, wenn du Texte schreibst, dass du dir manchmal denkst, ich sag jetzt das, was ich auch gerne selber gehört hätte früher?
Ich glaube, das war am Anfang so. Also wenn ich mir so meine ersten Texte angucke, dann sind die schon auch sehr doll an so ein junges Publikum gerichtet. Und ich glaube auch, jetzt so vor 2 Jahren die erste Handvoll Texte, die würde ich auch so gar nicht mehr machen. Da habe ich irgendwie auch das Gefühl, ich rede so ein bisschen mit einem jüngeren Ich teilweise. Die haben auch noch viel mehr Bezug zu mir selber. Es hat sich so ein bisschen verändert irgendwie. Ist jetzt meine Lieblingszielgruppe, sind eigentlich so meistens so weibliche Personen von 40 bis 70 oder so. Ach, da haut es dann nicht ganz so hin mehr, aber das kam jetzt auch erst so mit der Zeit.
Ach, spannend, ja.
Ja.
Also, und haben sich auch deine Themen dann so ein bisschen verändert, oder?
Ja,
ich glaube. Also inwiefern?
Ich habe das Gefühl, dass jetzt mehr dieser auch so Langzeit-Partnerschaftskontext irgendwie da eine Rolle spielt, und dass ich da irgendwie bei vielen weiblichen Personen aus der Generation oder den Generationen mir auch voll Gesprächsbedarf sehe. Ich habe das Gefühl, vor allem so die Gesellschaftsgruppe Mütter ist einfach eine, vor der ich massiv viel Respekt habe.
Und
die ich irgendwie wahrscheinlich suche ich auch das Approval auf irgendeiner Ebene oder so. Ja, aber ich glaube auch so, dass ich das Gefühl habe, ich habe viel mehr Räume, so Sachen auszusprechen als Personen aus teilweise so ein bisschen älteren Generationen.
Ja.
Ja. Habt ihr so eine Lieblingszielgruppe?
Gute Frage.
Nee, ich glaube nicht. Und ich glaube auch, weil ich vielleicht andersherum rangehe. Also ich denke wirklich zuerst an mich beim Schreiben. Also was beschäftigt mich gerade? Mhm. Was ist ein Gefühl, dem ich irgendwie Ausdruck verleihen möchte? Und dann kommt ein Text bei raus und der erreicht natürlich trotzdem eine Gruppe mehr als eine andere. Mhm. Und das sind dann in der Regel schon junge Leute in meinem Alter. Aber ich hatte oft auch schon Gespräche mit Erwachsenen und das waren dann oft Eltern von Leuten, die in meinem Alter waren und die dann gesagt haben, ach, mein Sohn oder meine Tochter, der geht's genauso. Und das war interessant. Und deswegen habe ich dann schon eine Zielgruppe, aber nicht beabsichtigt. Und es scheint ja bei dir so zu sein, als hättest du das schon so ein bisschen bewusst.
Zumindest so im Hinterkopf. Ja. Ich hatte das neulich umgekehrt, dass eine Person zu mir gesagt hat, ja, meine Mama findet dich richtig gut. Ja, das war eine Person, die schon jetzt nicht so viel jünger war als ich selber. Ja. Wie ist bei dir?
Also ich glaube, ich schreibe eigentlich, ich drehe zwar mit meinen Texten auf, aber ich glaube, mein Schreiben passiert nicht primär für die Bühne, weil ich eben auch einfach viel Lyrik und so schreibe, die ich danach auch gerne auf der Bühne eben teile. Aber das fängt, glaube ich, zuerst sehr stark einfach bei mir an. Und also nicht einmal, dass es immer unbedingt von mir handeln muss, aber davon, was ich gerade schreiben möchte. Und dann sortiere ich das so ein bisschen durch, was ich wo vortrage. Also ich glaube, es ist ja so rum. Ich habe so eine sehr große Bandbreite dann an Texten und ich überlege so, was passt in welchen Kontext. Eher so rum. Ich glaube, ja, ich mag es immer sehr, wenn Leute ruhig sind und zuhören können und sich einfach auf Sachen einlassen. Weil so unterhaltende Sachen, glaube ich, einfach ganz oft funktionieren. Also wenn man damit so die Leute irgendwie so ein bisschen anders irgendwie kriegt. Und ich glaube, gerade für so Lyrik oder so ein bisschen ruhigere, ernstere Themen oder ernsthaftere Themen so, ich glaube, da müssen die Leute manchmal mehr Offenheit mitbringen, habe ich das Gefühl. Oder wahrscheinlich bei dir ja auch, je nachdem, wie sehr man in Anführungszeichen aneckt mit den Themen so. Also ich will das nicht so eingrenzen auf so eine Gruppe, so auf so eine Bevölkerungsgruppe, sondern am schönsten finde ich es, wenn die Menschen einfach wirklich offen sind. Und ich habe auch diese Elternerfahrung mache ich auch richtig oft, weil ich, wenn ich irgendwie Text über psychische Erkrankungen oder so habe, gerade auch als junger Mensch, dann kommen auch ab und zu Eltern und sagen so, ah, mein Kind hat das auch und so. Und das finde ich richtig schön. Ja. Also nicht, dass das Kind das hat, aber halt, dass die Eltern sehen, dass ihr Kind gesehen wird irgendwie.
Ja, und ich glaube auch, wenn ich gerade so darüber nachdenke, es sind auch eigentlich nicht nur weibliche Personen. Mhm. Also da bin ich selber manchmal ganz überrascht, weil ich das dann irgendwie vielleicht auch manchmal unterstelle, dass so feministische Themen, die es ja schon bei mir auch viel sind, auch eher bei nicht-männlichen Personen ankommen. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht unbedingt so. Beziehungsweise ich versuche auch nicht so ein, also bin da, bilde ich mir selber ein, schon um Verträglichkeit bemüht. Ich weiß nicht, da bräuchte ich jetzt wahrscheinlich so eine Außenperspektive. Um zu gucken, ob das stimmt, aber ja.
Bestimmt. Aber also, was mich noch interessiert hat, ist, wie sehr du beim Schreiben dann an die Zielgruppe auch denkst oder ob du das schon auch von dir ausgehend erstmal machst. Also, wenn du einen Text schreibst, was hast du da so im Hinterkopf bei der Frage, was du ausdrücken möchtest und warum oder für wen du das machst? Also, machst du es auch für dich oder nur für diese Zielgruppe oder spielt es überhaupt keine Rolle?
Ja, also wahrscheinlich doch auch schon für mich. Ich glaube, das ist eher so, dann vermutlich die Themen an sich sind, wobei ich auch gerade überlege, ich habe jetzt auch kürzlich so ein paar Texte geschrieben, die schon irgendwie auch gerade viel, irgendwie so ein Text, in dem es ums Zusammenleben mit meiner Oma geht oder so, die dann auf jeden Fall auch einen Eigenbezug haben. So. Ich glaube, das spielt damit rein, ist jetzt gar nicht so, dass ich mich so hinsetze und denke, okay, was würde jetzt diese Gesellschaftsgruppe interessieren? Vermutlich eher so, dass das die Gesellschaftsgruppe ist, mit der es am meisten Austausch im Nachhinein gibt. Mhm. Weshalb ich das jetzt irgendwie so als mein so eigenes Anliegen verstehe, aber das ist vermutlich auch so ein bisschen über die Zeit entstanden. Ja, ich weiß gar nicht, ob es das jetzt so voll schwammig beantwortet hat, aber also ich setze mich auf jeden Fall nicht hin und denke,
ich schreibe jetzt mal
so. Ja, und textweise auch sehr unterschiedlich. Ja. Also ich habe schon irgendwie auch nach bestimmten Gesprächen mit meiner Mutter, wir stehen uns relativ nah, dann gedacht, okay, das ist so ein Thema, das würde bestimmt gut sein, das mal auf die Bühne zu holen. Und dann war es ja schon sehr eindeutig davon beeinflusst. Mhm. In anderen Situationen, wie gesagt, jetzt der Text über meine Oma zum Beispiel, da ging es viel um Sachen, die mich beschäftigen gerade. Ja.
Weil du gerade deine Oma ansprichst, das hat mich, was ich mich gefragt habe, als ich mir deine Texte auch angehört habe, so sehr explizit über Sexualität und so zu sprechen, ist ja schon was sich einfach krass verändert hat mit den Generationen so. So, wie kommen diese Texte von dir bei deiner Oma an? Kennst du die?
Sie kennt die. meine Oma empfindet da voll viel Genugtuung irgendwie. Das ist total schön.
Ja.
Ich glaube, dass meine Oma eigentlich auch, bei der war es auch so, also gerade was auch dieses Themenfeld Feminismus angeht, die ja, sollte zum Beispiel früher auch nicht arbeiten und hatte eigentlich, glaube ich, schon immer so einen Impuls, bestimmte Dinge zu machen, die ihr gar nicht so möglich waren. Und ich habe echt das Gefühl, manchmal, wenn ich ihr Sachen vorlese, also die ist auch dement und versteht das schon irgendwie auch nicht mehr alles oder kann den Texten nicht komplett folgen manchmal, aber die Themen kommen schon rüber und das findet sie richtig gut. Da hat sie so ein richtiges
voll schön.
Ja, Genugtuungsgefühl.
Ja. Mhm. Weil das ist schon was, was ich mir immer irgendwie überlege, ja, wenn ich irgendwie was schreibe mal oder Roman oder keine Ahnung, das wird so expliziter, bei welchen Menschen finde ich es unangenehm, wenn die das dann lesen aus meinem Umfeld oder so. Genau, deswegen irgendwie, du bist ja schon mit sehr expliziten Themen dann manchmal auf der Bühne, aber das ist ja richtig schön. Das ist ja,
ja, das Ganze, das stimmt, das könnte irgendwie auch voll unangenehm sein.
Ja.
Ich finde das aber eh irgendwie auch so entferntere Verwandtschaft, dann ja doch so nicht auswählen zu können an irgendeinem Punkt, wer die Texte hört, macht mich auch manchmal befangen. Ich weiß nicht, wie es euch da so geht, aber
bei mir ist es auch dieses entferntere Leute-Ding. Also so meine ganz enge Familie so, mit denen bin ich irgendwie echt close und die können das und dürfen das auch alle irgendwie hören und lesen so. Aber ja, so wenn es dann so weitere Kreise zieht, auch Leute so von früher oder Leute aus der Schule oder irgendwie so, da finde ich es ein bisschen unangenehmer, weil da kriege ich auch keine Rückmeldung so unmittelbar, was sie davon halten. Weil meine Eltern sagen mir vielleicht auch mal so, oh, das war aber so und so haben wir uns gedacht oder keine Ahnung. Aber der Austausch findet ja nicht statt mit so ein bisschen entfernteren Leuten.
Ja.
Also das ist auch das, was mich eher stresst.
Und ich glaube, ich blende das auch manchmal so aus. Ich hatte jetzt vor kurzem so ein 10 Jahre Abi-Treffen von meiner alten Schule. Und da ist mir das nochmal so richtig bewusst geworden. Das hat natürlich alle so darüber reden, was macht man jetzt gerade. Und dann voll viele Leute schon so eine grobe Idee hatten oder halt so gesagt haben, ja, du machst ja das und das und das. Und das irgendwie nochmal so dazu geführt hat, dass ich dachte, okay, stimmt, ich habe irgendwie gar keine Kontrolle darüber. Und es sind nicht nur die Leute, die ich dann so sehe, sondern vor allem jetzt, wenn Sachen irgendwie online sind, kann sich ja eigentlich jede Person angucken.
Ich glaube, da bin ich mit so Schule, finde ich es noch eigentlich sogar ganz angenehm, weil ich habe halt schon während der Schulzeit viel Poetry Slam gemacht und deswegen wussten das damals auch mein Jahrgang dann schon und ich war da, also ich mag das eigentlich nicht, komplett auf dieses Label Poetry Slammern reduziert zu werden, aber ich finde es irgendwie auch so okay und zumindest hat sich das so gehalten. Ich hatte auch letztens 5-jähriges Abi-Treffen und irgendwie war das so, ja okay, ich mache halt immer noch das, was ich halt auch vor 5 Jahren gemacht habe und deswegen wusste ich so, okay, da ist gar nicht so ein anderes Bild entstehen, als ich will, weil das war damals auch schon da, als ich in der 11. war. Also dann haben die mich auch gefragt aus meinem Jahrgang von selber, ob ich irgendwie unsere Abi-Rede halten will, weil klar war, ich bin so die Poetry-Slammerin im Jahrgang. Ja. Und deswegen bin ich irgendwie ganz froh. Aber ich frage mich auch, wie es bei den Sachen ist, die so dazugekommen sind neben Slam, weil man da ja wirklich keine Austauschmöglichkeit hat.
Ja.
Ich versuche es ein bisschen auszublenden, weil ich mir so denke, ich werde es nicht erfahren in der Regel. Also wenn sie mir irgendwie dann was sagen oder ich was mitbekomme, dann interessiert es mich auch oder kann ich Rückfragen stellen. Aber ansonsten tangiert das einen ja nicht.
Ja, das stimmt.
Und deswegen versuche ich das irgendwie auszublenden und dann eigentlich das so zu betrachten, wie ich auch irgendein fremdes Publikum betrachte.
Ja.
Also da gebe ich auch was preis, aber die kennen mich nicht. Ich habe da sehr schnell oder relativ schnell entschlossen, dann einfach mir darüber versuchen, keine Gedanken zu machen.
Ja. Und irgendwie, also ich merke so, mir hilft das ganze Bühnending dann doch manchmal auch festzustellen, so man nimmt sich selbst halt auch schon immer am ernstesten und so viel.
Exakt.
Es ist schon auch alles innerhalb der Poetry Slam Bubble sind die Dinge dann sehr wichtig und außerhalb halt irgendwie auch gar nicht so sehr.
Vor allem, also vielleicht sogar gerade bei Poetry Slam, weil die Leute das ja in der Regel gucken wegen eines Textes oder eines Themas. Also die allerwenigsten sind ja, oh, ich schaue mir immer den Slammer, die Slammerin an, sondern die sind eher so, boah, kennst du diesen Text? Und das habe ich auch mitbekommen in meinem Umkreis. Da kennen Leute Slam-Texte, aber immer zu bestimmten Kontexten. Also das hat mir meine Mutter erzählt, so dass sie neulich irgendwie Stadt an Fluss gespielt haben und dann meinte sie so, ah, da muss ich an diesen Text denken, über diese Stadt an Fluss von Benny Poljak so. Und die wusste aber nicht, wie der heißt. So. Es war aber dieser Text zu Stadt an Fluss und ich glaube, so passiert das in anderen Bereichen auch, dass man dann Texte kennt, oh, zum Thema Pflege oder so. Also ich glaube, das Format ist einfach sehr inhaltlich und nicht so personenbezogen, wenn man es von außen betrachtet.
Ja,
das
stimmt.
Ja, aber ich meine, wenn man dann trotzdem aus seinem Umkreis kommt und die einzige Person ist aus der Schule oder aus dem Verwandtschaftskreis, die dann jetzt auf der Bühne steht, dann hat das schon wieder dieses besondere Label von so, ah, du bist auf der Bühne und so. Also deswegen meine ich, ist es da schon dieses bisschen diesen Charakter. Und ich habe das Gefühl, andere Leute finden es nochmal mehr special als ich selber.
Ja,
ich weiß, was du meinst. Aber irgendwie, ich glaube, die Anknüpfung zu Hannah, so, die finden es vielleicht special, aber sie machen sich auch nicht viel Gedanken drüber.
Ja,
sie können sich halt dann vielleicht nicht viel drunter vorstellen. Das klingt vielleicht cool, aber Ja.
Ich habe noch eine Frage zu dem Thema Zielgruppe. Ist vielleicht ein bisschen eine komplexe Frage. Ich habe mir gerade auch nicht so gut überlegt, wie ich sagen kann, aber vielleicht weißt du einfach, was ich meine. Und zwar, wenn du so über Sexualität sprichst und dann sind ja auch manchmal Kinder im Publikum und generell würde mich das voll interessieren, was deine Haltung dazu ist, wie viel und wann und in welchem Kontext man mit Kindern offen auch einfach über Sexualität sprechen sollte, weil so zum einen ich das super wichtig finde, mit Kindern sehr ehrlich zu sein, auch von Anfang an, weil gerade das natürlich auch so zum Beispiel Missbrauch auch verhindert oder so, wenn Kinder einfach sehr früh aufgeklärt sind. Aber es natürlich auch mega wichtig ist, Kinder nicht zu überfordern. Und das finde ich zum Beispiel voll schwierig bei Slams, weil man einfach nicht kontrollieren kann, wer im Publikum sitzt. Und man hat dann manchmal so 7-Jährige und wenn du irgendwie Text über Sex machst du, also wie geht's dir damit? Was denkst du dazu so?
Also ich glaube, die meisten Texte, die ich so habe, die sind jetzt dann doch nicht so, dass sie so ganz explizite sexuelle Handlungen beschreiben, sondern es eher so um die Themen geht. Mhm. Ich finde das voll die spannende, interessante Frage. Und ich glaube auch, ich habe da selber eine totale Zerrissenheit manchmal, weil einerseits das Thema ist eh da. Leute fangen super früh an, Pornos zu schauen. Es wird zwar nicht drüber geredet, aber es findet einfach ganz, ganz viel statt so. Auch schon einfach im frühen Pubertätsalter, manchmal auch noch jünger. Ich finde die Statistiken dazu immer wieder so wild. Und dann sieht man ja so, okay, die Auseinandersetzung gibt so oder so. Und eigentlich voll wichtig, dann so bestimmten Bildern entgegenzuwirken. Auf der anderen Seite, genau, also so dieses früh Sexualisierende, da will man ja auch nicht noch reinhauen. Also ich glaube, irgendwie drüber zu reden, ist wichtig. Ich glaube, so von expliziteren Bildern halte ich mich dann für so ein breites Publikum eher fern. Ich habe manchmal, ich bin auch viel auf so Erotik-Slams und so, da werde ich dann doch einiges expliziter. Ja. Ja. Da merke ich aber selber, dass ich da total unterscheide.
Und man muss auch sagen, also 6-Jährige haben in der Regel auch so auf einem Slam nicht so viel verloren, beziehungsweise können da nicht so viel anfangen im Publikum. Da gibt es auch andere Texte, die überfordert sind.
Ja, okay, oder auch 10-Jährige oder keine Ahnung. Genau. Nee, ich glaube, ich habe da nur so speziell dran gedacht, weil da einfach gesellschaftlich immer dieser Vorwurf von der Sexualisierung von außen kommt, von Kindern. Und ich finde halt, Aufklärung hat nicht immer gleich mit Sexualisierung zu tun, sondern eigentlich im Gegenteil so. Das schützt eigentlich teilweise auch die Kinder davor, fremdbestimmt sexualisiert zu werden.
Ja. Ich habe auch so das Gefühl, ich kann ja zum Beispiel darüber reden, dass es voll wichtig ist, bestimmte Körperteile zu benennen, irgendwie zum Beispiel im Fall von einem Übergriff ist es voll wichtig, dass die Kinder das selber benennen können, damit das vor Gericht ernst genommen wird. Und da kann ich ja so indirekt drüber reden, ohne dann die Entscheidung zu treffen, was genau gesagt wird und quasi mich so eher an die Eltern richten und das so schwammiger lassen für die Kinder. Aber es ist ein schmaler Grat, finde ich. Also ich finde es schon spannend. Wahrscheinlich hätten da auch Leute mit nochmal erziehungswissenschaftlicherem Hintergrund irgendwie auch nochmal ganz andere Ansätze zu.
Ich finde trotzdem spannend, dass du sagst, deine Zielgruppe ist so ab 40, weil beim Slam sind oft zumindest ja schon jüngere Leute auch, aber die willst du jetzt ja auch nicht erreichen.
Also, genau, die will ich mega auch erreichen. Ja. Ich glaube so dieses, was ich so, an welche Person ich vielleicht manchmal denke mit so bestimmten Themen. Ich glaube einfach, weil ich so am Anfang, und das lässt sich aber auch gar nicht so pauschalisieren, manchmal so das Gefühl hatte vor so jüngerem Publikum, dass gerade so dieses Thema und dann auch bei so Studi-Bubbles, die es ja viel so im Poetry Slam gibt, schon noch mehr drüber geredet wird oder es halt schon auch wichtig ist, das weiter voranzutreiben und so und auf die Bühne zu bringen, aber es sich irgendwie nochmal wichtiger angefühlt hat vor vielleicht ein bisschen, ich meine, ab 40 ist ja auch jetzt nicht alt, aber vor einem im Vergleich zu Anfang 20-jährigen Publikum.
Und ich würde mich sogar auch dann zu der Zielgruppe ziehen, weil du meintest so irgendwie Frauen oder weiblich gesehene Person zwischen 40 und 70 oder so, weil ich bin das zwar jetzt noch nicht, aber ich werde das auch sein. Und wenn du jetzt beispielsweise über weibliche Körper oder alternde weibliche Körper oder so sprichst, dann betrifft mich das vielleicht jetzt noch nicht, aber ich mache mir auch jetzt schon Gedanken, wie werde ich in 20 Jahren gelesen werden und wie wird mein Körper wahrgenommen werden. Also deswegen würde ich gar nicht das so ausschließend sehen, weil das wird uns irgendwann betreffen. So.
Voll. Ja. Und also ich trete schon auch gerne für Junge im Publikum aus, sonst wird's auch nicht.
Ja. Erotik-Slam im Altersheim. Naja.
Ja, wer weiß.
Ich kann mir vorstellen, dass bei deinen Texten sehr oft auch Leute aus dem Publikum auf dich zukommen oder du generell viel Gespräche hast mit Leuten im Publikum. Was sind das dann für Gespräche? Also welche Art von Talk hast du dann mit den Leuten aus dem Publikum nach deinen Texten?
Also ja, kann ich so bestätigen. Ich habe das Gefühl, dass ein hoher Redebedarf, was ja eigentlich dann auch nochmal so in diese Kerbe haut. Es sind viel, dass Leute irgendwie auch eigene Sachen teilen. Das war am Anfang manchmal auch ein bisschen überfordernd, weil gerade so an Abenden, an denen vielleicht auch ein bisschen alkoholische Getränke konsumiert wurden und Leute sich dann irgendwie wiederfinden, plötzlich auch manchmal sehr persönliche Sachen erzählt werden, was ich einerseits total schön finde und auf der anderen Seite natürlich auch manchmal, also man ist ja auch in unterschiedlichen Stimmungen so. Da muss ich, glaube ich, selber manchmal gucken, wie sehr ich dann darauf eingehen will, oder auch nicht. Meistens will ich aber drauf eingehen. Ja, also viel so, dass darüber gesprochen wird, was so die eigenen Gedanken dazu sind. In letzter Zeit irgendwie, ich habe so ein, zwei Texte gehabt, in denen so das Thema Performance-Druck zum Beispiel auch mehr aufgetaucht ist. Und das war auch nochmal eine spannende Erfahrung. Da hatte ich jetzt so ein paar Situationen nach Sams, wo dann auch Männer gekommen sind und da einfach angefangen haben, auch so teilweise sehr detailreich, teilweise aber auch einfach allgemein so zu dem Thema zu relaten. Und ich auch da das Gefühl hatte, gerade auch in der Gesellschaftsgruppe ist ein unfassbarer Redebedarf, aber ganz wenig Rederaum. Ja. So.
Das finde ich auch mal richtig schwierig. Ich finde es wichtig, dass der Rederaum geschaffen wird und ich will mich irgendwie daran beteiligen, den zu bereitzustellen. Aber will ich das dann immer sein nach einem Auftritt, nur weil ich über das Thema gesprochen habe? Also das finde ich richtig schwierig und das hängt auch voll viel von der Stimmung ab. Ich merke das zum Beispiel auch bei, ich habe so einen Text über sexualisierte Gewalt und das Krasse ist, da kommen ganz selten junge Frauen oder so zu mir, sondern wenn, dann häufig tatsächlich eher ein bisschen ältere Frauen oder so. Und auch eine so, ich weiß nicht, war vielleicht Mitte 50 oder so, und die hat auch echt geweint und gesagt, dass sie so sich gesehen gefühlt hat, weil ihr sowas auch passiert ist. Und das ist halt so krass, weil ich mir denke, okay, zum einen ist es, glaube ich, gerade in dem Leben von ihr dann vielleicht ein voll wichtiger Moment so und ich möchte das ihr auch geben können. Und andererseits ist es auch für mich dann manchmal schwierig, dann solche Gefühle so zu managen, wenn ich jetzt gerade eigentlich selber gerade irgendwie von der Bühne komme und noch ein bisschen Adrenalin habe und das jetzt sein muss für jemand anderen, den ich auch gar nicht kenne. Und so. Ich finde, das ist eine richtig, richtig schwierige Sache. Und es geht ja da auch einfach um schwierige Themen so. Also das ist auch krass. Ja.
Ich glaube, so vielleicht ist auch ein kleines bisschen Ego bezogen bei mir, aber ich mag das eigentlich auch ganz gerne. Ich habe das neulich so im Kontrast, da war ich mit einem guten Freund zusammen auf einem Slam und ich war so in der Pause so, hey, wollen wir nicht in den ZuschauerInnenraum und irgendwie noch so mit ein paar Menschen quatschen?
Mir geht das aber auch. Ich bin da manchmal so, wenn man nur im Backstage rumhängt, so, na schade, ich hatte schon ein paar...
Genau.
Also ich will dann auch nicht nur loben, aber so ein paar Reaktionen. So. Also es ist zur Hälfte Ego, würde ich sagen, weil ich manchmal mich schon freue, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, es war voll cool. Aber zur anderen Hälfte, weil es mich wirklich interessiert, weil man gibt ja schon was von sich preis. Und dann weiß man ja gar nicht, wer sind denn diese Leute da, die einem da jetzt zugehört haben. Und deswegen bin ich da auch Fan von Bühnengesprächen
voll.
Mit Zuschauern.
Mhm. Ich merke auch, dass ich voll häufig so ein Gefühl habe von... das Publikum, als wäre das eine ganz homogene Gruppe und gut, Poetry Slam ist wahrscheinlich auch an vielen Stellen.
Homogen.
Und trotzdem, dass halt so Einzelpersonen dahinter stehen, mit denen das jetzt individuell was gemacht haben kann oder halt auch nicht so. Das finde ich ganz nice. Ich glaube, bei mir schwingt da auf jeden Fall auch ein bisschen Ego und ein bisschen einfach das Schönfinden, in Austausch zu sein mit Leuten mit.
Ja. Gab es schon mal eine Reaktion aus dem Publikum, die dich irgendwie überrascht hat?
Ich glaube, ich bin manchmal überrascht, wenn, ich hatte das jetzt neulich wieder, dass ein Mann, ich würde den so auf in den 80ern schätzen und dann einfach unfassbar, es ging ums Thema weibliche Lust in dem Text und wie unterforscht das ist so, das ganze Themenfeld. Und wenn da irgendwie starke und emotionale und so zugewandte Reaktionen kommen, das ist irgendwie blöd, weil ich will da Männern gar nichts absprechen, aber das finde ich total schön und irgendwie auch, es passiert mir häufiger, dass Frauen da so in den Austausch gehen als Männer und dann ist es irgendwie immer besonders schön, wenn damit meine Erwartung gebrochen wird irgendwie.
Ja.
Habt ihr so bestimmte Reaktionen, die euch irgendwie besonders unerwartet treffen? Oder auch in letzter Zeit gehabt vielleicht?
Also ich hatte tatsächlich mal so einen 70-Jährigen, der mich nach einem Text so eine Angststörung angesprochen hat und so, weil er selber eine Angststörung hat und so. Das ist mir, glaube ich, das war das einzige Mal, dass mich eine zumindest männlich gelesene Person so darauf angesprochen, dass sie sich damit identifiziert, weil das erlebe ich total krass als Thema von vor allem Flinter-Personen, jungen Flinter-Personen, die sich zumindest darüber bewusst sind, dass sie psychisch krank sind. Und das fand ich richtig krass. Vor allem, der war auch nicht so, oh, ich habe jetzt gemerkt, vielleicht irgendwie geben wir jetzt manchmal endlich, sondern der war so, ja, ich bin auch seit 10 Jahren diagnostiziert, ich bin die ganze Zeit in Therapie, ich habe das Gefühl, keiner sieht, wie viel ich leiste und so. Und das fand ich richtig krass. Und der meinte auch so, er hat bisher 50 war oder so, oder bis 60 war das nicht auf dem Schirm gehabt und so. Und weil es bei ihm auch relativ plötzlich kippt ist. Das fand ich richtig spannend. Also, und auch richtig schön, dass er meinte, so, er arbeitet seit 10 Jahren da dran. Ich glaube, weil es so unerwartet war, dass es auch doch einfach Männer gibt, auch ältere Männer, die an ihrer psychischen Gesundheit arbeiten, weil ich halt aus meinem Umfeld viel erlebe, dass es halt Beziehungen oder generell zwischenmenschliche Beziehungen daran scheitern, dass Männer sich dem nicht stellen oft, leider.
Ja, ich glaube auch irgendwie, und ich will es damit auch gar nicht auf so ein Podest nehmen, weil es ja stark bei jeder Person, die sich damit auseinandersetzt, aber so dieser Bruch, der dann so stattfindet mit vielleicht auch so einem bestimmten, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber mit so einem bestimmten Männerbild, der ist halt einfach auch sehr mutig und irgendwie unerwartet in dem Moment.
Genau, deswegen gerade bei solchen Generationen nochmal anders.
Ja.
Ich habe, das ist noch nicht lange, aber seit so ein, zwei Jahren ist mir das so ein paar Mal passiert, tatsächlich so Kommentare oder Leute, die auf mich zugegangen sind und mich so ein bisschen flirty angesprochen haben. Und zwar aber auch nur bei einem Text, wo es nämlich um Männlichkeit geht. Und das, also die Person, die da spricht, also das lyrische Ich, das hat schon Anteile von mir, so das will ich nicht abstreiten. Aber trotzdem ist es ja erstmal irgendwie so ein literarisches Ich, aber die Leute denken ja immer, das wäre man selber. Und dieses Ich sagt aber irgendwie so, ach, ich bin irgendwie... Ich weiß es nicht mehr so. Es geht irgendwie um Sex und dass man irgendwie da manchmal Unsicherheiten und so hat. So. Und dann kamen wirklich schon zwei, dreimal junge Frauen nach dem Slam zu mir und haben so gemeint, ja, also ich würde schon dann Sex mit dir haben, irgendwie so. Ja. Und das fand ich schon krass, weil das ist mir davon nie passiert. Und vielleicht passt es auch zum Thema, weil das halt so ein bisschen was, so ein Thema ist, wo man halt daran anknüpfen kann. Jetzt hast du ja viele Texte, die zum Thema Sex sind. Hast du auch so unangenehm oder es war nicht immer unangenehm, auch so flirty?
Ja. Ja.
Das war sehr eindeutig.
Ja, ich habe das Gefühl, man ist ja irgendwie immer auf der Bühne auch so ein bisschen Projektionsfläche. Ja. Ich hab irgendwie einen Text, den mache ich jetzt auch gar nicht mehr so viel. Da filmt ein Pornoregisseur so ein einfach, ich nenne es mal normales oder kein berühmtes Porno, sondern einfach ein ganz gewöhnliches Heteropaar beim Sex. Und da beschreibe ich irgendwie schon noch ein bisschen mehr und der rastet dann die ganze Zeit so aus, weil, keine Ahnung, sie muss dann zwischendurch irgendwie pinkeln gehen und so und das passt dem Pornoregisseur gar nicht. Und es passieren so Dinge, die irgendwie so brechen mit so einer Pornoerwartung. Nach diesem Text ist das richtig viel passiert. Oder richtig viel ist auch übertrieben. Aber da hatte ich so ein paar Mal, vielleicht anteilig, so war das dann viel für mich, irgendwie so Reaktionen, die in so eine Richtung gingen von... Okay, du redest ja gerne über Sex, dann hast du wahrscheinlich auch gerne Sex. Wir könnten nochmal zusammen Sex haben.
War nicht so wörtlich jetzt, oder?
Nee, okay. Aber schon auch mehr so über Instagram-Nachrichten, muss ich sagen, als dann so direkt in Auftritten. Das ging jetzt auch, als wäre es eine Masse von Malen gewesen. Ich will es jetzt auch nicht so überzeichnen, aber...
Ja, same. Also es war schon zwei, drei Mal bei mir.
Ja.
Aber also ich finde schon nach einem Text, der einfach nur von Männlichkeit handelt, danach zu kommen.
Ja, aber es gab schon diesen Anknüpfungspunkt so.
Ja, stimmt, weil es geht
um... Die meinen so, du hast ja gesagt, bist du unsicher. Also mich stört das nicht oder irgendwie so. Also die konnten anknüpfen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auf die Ursache, wie sehr Leute einen ansprechen, ob es Anknüpfungspunkte gibt, wo die auch gut einstellen können in so ein Gespräch.
Das klingt so ein bisschen wie so, lass mich dir Sicherheit geben.
Kann sein, du bist die Paartherapeutin. Vielleicht reden wir danach noch psychologisch darüber.
Ja. Wie ist bei dir so? Hast du so bestimmte Reaktionen, mit denen du vielleicht auch weniger gut umgehen kannst?
Boah, gute Frage. Boah, ja. Wenn ich über so Queerness und so rede und über Queersein, das finde ich manchmal unangenehm, wenn so vor allem ältere Leute kommen und mir dann irgendwie so aufdrücken, dass sie gerade zum ersten Mal gelernt haben, dass Menschen wie ich existieren. Und also halt so dieses Ding, das nervt mich ein bisschen. Schön finde ich es natürlich immer, wenn sie sagen so, ja krass, irgendwie jemand aus meiner Familie, mein Neffe oder so, keine Ahnung, ist queer oder trans oder whatever. Und das hat mir geholfen, den zu verstehen, so voll schön und so. Aber so, wenn ich so merke, okay, es freut mich, dass sie gerade zum ersten Mal irgendwie einen Berührungspunkt haben, aber müssen sie mir jetzt erzählen, dass sie es jetzt seit meinem Text, also gefühlt seit 15 Minuten, nicht mehr komplett weird finden, sondern okay, irgendwie queer zu sein. So, das, wenn ich das dann so spüre, finde ich es nicht so geil.
Ja.
Also ich glaube, vor allem bei solchen Themen. Genau. Oder auch manchmal, wenn irgendwie so, vor allem wenn Männer kommen, wenn ich irgendwas über Körper oder sexualisierte Gewalt oder so gemacht habe und dann irgendwie so sind so, ja, ist schon hart, was du erlebt hast und so, schon krass und in deinem Alter schon so körperliche Grenzerfahrung. Ich mir so, also willst du mich gerade in diese Opferrolle drängen oder findest du es gerade auch fast schon ein bisschen geil? So? Es gibt da manchmal so Typen, die denken so, du bist 50, wieso willst du gerade mit mir drüber reden? Hör dir meinen Text an, lern daraus und fertig so. Und warum kommst du extra nochmal zu mir so? Das ist manchmal gibt's so, wo ich es halt nicht einschätzen kann. Das ist, glaube ich, mein Problem manchmal.
Ja.
Wenn ich die Leute nicht einschätzen kann, was gerade deren Bedürfnis ist. Und das ist natürlich sehr viel klarer, wenn jemand kommt und sagt, das betrifft mich selber. Dann ist mir klar, was die Person gerade irgendwie braucht.
Ja. Ich finde es auch bei solchen Themen schwierig, weil ich so das Gefühl habe, indem man ein Thema auf der Bühne aufmacht, wird das ja auch häufig wie so als Einladung zum Gespräch verstanden.
Ja, ja.
Und ich mag das einerseits, aber gerade bei so Themen, die einem selber näher gehen, so man ist ja trotzdem eine reale Person, die irgendwie gut und schlecht laufende Tage hat und verschiedene Stimmungen und so. Und man ist ja auch nicht immer bereit. Und gleichzeitig stellt man sich so auf die Bühne und redet darüber, aber da ist irgendwie manchmal das Gefühl, dann wird so das Thema gesehen, aber die Person dahinter vielleicht so ein bisschen vergessen an Stellen.
Und ich glaube, das ist der Punkt, wo ich auch sage, okay, wenn das selber Betroffene sind oder Angehörige von Betroffenen, egal was für ein Thema das jetzt auch queer sein oder keine Ahnung, dann gebe ich das denen sehr, sehr, sehr gerne. Und anders, als wenn jemand einfach nur jetzt irgendwie sich dafür irgendwie so komisch dafür interessiert, warum, wie ich das jetzt überwunden habe. So. Und ich meine, natürlich muss man sich mir gegenüber auch nicht in Anführungszeichen outen als betroffene Person, aber manchmal ist trotzdem so ein anderer Vibe da, warum sich gerade jemand dafür interessiert. Und genau, ich bin auch natürlich, wenn das selber Betroffene sind, bin ich trotzdem noch ein Mensch, der das nicht immer leisten kann und will. Aber da gehe ich lieber auch an meine Grenze, weil ich weiß, ich mache gerade einen Unterschied bei einer Person und bin jetzt nicht einfach nur irgendwie Unterhaltung noch. So. Ja.
Ja. Ich habe das jetzt so ein, zwei Mal gemacht und das ging eigentlich auch ganz gut, dann einfach zu sagen in einer Situation, so, ich merke gerade, ich kann dem Thema gar nicht gerecht werden, aber wenn du magst, schreib mir voll gerne eine E-Mail oder eine Nachricht bei Instagram, dann gehe ich da nochmal in Ruhe drauf ein. Ja. Und das war irgendwie auch ganz gut. Dann konnte ich so selber entscheiden, wann ich mich damit auseinandersetze.
Ja, stimmt, voll gut, ja.
Aber es ist mir auch irgendwie erst nach einer Weile eingefallen, dass ich das auch mal machen könnte. Ja.
Hast du manchmal auch das Gefühl, dass du so ein bisschen mit dieser Rolle als Person, die so über Sexualaufklärung schreibt und spricht, dass du dann so in einer Schublade steckst? Also, dass die Leute auf jeden Fall dann einen Text zu diesem Thema erwarten? Oder wie frei fühlst du dich eigentlich generell noch so beim Schreiben?
Das ist eine gute Frage, auf die ich gerade irgendwie auch selber so ein bisschen eine Antwort suche. Ich glaube, ich mache mir selber den Druck, glaube ich, mehr, als dass das so die Erwartung auch von Veranstaltenden wäre. Eine Freundin von mir meinte es neulich so, Hannah, du darfst auch über andere Sachen schreiben. Und ich glaube, danach sind jetzt auch so ein paar Texte entstanden, die gar nicht so primär mit dem Thema zu tun hatten. Ich merke halt schon, das ist einfach was, oder weiß ich, habe ich was so zu sagen. Da fühle ich mich irgendwie informiert drüber. Ich fühle mich auch wohl in dieser Rolle quasi. Ich glaube, so eine richtige Antwort habe ich noch nicht gefunden. Stay tuned, wie das weitergeht, keine Ahnung. Ich habe mich jetzt die Tage mal hingesetzt, um auch so Projekte für 2025 zu sortieren und habe gemerkt, an ein paar Stellen muss ich auch ein paar Entscheidungen treffen, glaube ich. Also auch jetzt, wie intensiv ich zum Beispiel dann Sexual- und Paarberatung machen will, welche anderen Themen sich überhaupt auch für mich so authentisch anfühlen zu bedienen, sag ich mal. Weil ich will auch nicht über Sachen reden, zu denen ich gar nichts zu sagen habe.
Ja.
Aber ich glaube eigentlich, so das Thema sprudelt auch eh aus mir raus. Also wahrscheinlich wird es auch sehr dominant bleiben. Wie ist es bei euch in so Themenfindung? Ist es dann immer was so nach Phasen? Eigentlich finde ich das voll gut. Vielleicht tut auch Input von Menschen, die irgendwie breiter aufgestellt sind, ganz gut. Habt ihr da so Phasen, in denen ihr einfach wisst, so darüber habe ich gerade Bock zu schreiben? Oder sucht ihr aktiv nach Themen in euch? Oder wie passiert das so?
Also ich würde sagen, so kurze Lyrik schreibe ich zu 95% über mich, so, weil das so mein direktes so Ausgangsloswerde-Ding. Bei Slam-Texten ist es unterschiedlich, da sammle ich wirklich auch immer Themen. Ich glaube, Slam-Texte sind auch das Einzige, wo ich wirklich so eine Liste habe an Ideen und die reichen wirklich komplett von dieses persönliche Thema möchte ich bearbeiten, bis irgendwie diese Stimmung oder dieses Setting finde ich nice, um mal darüber eine Kurzgeschichte zu schreiben oder so. Also das ist wirklich sehr unterschiedlich.
Also ich habe, glaube ich, das Glück, dass ich irgendwann sogar eher unbewusst festgestellt habe, dass mein Markenzeichen ist, dass ich so ein richtiges Markenzeichen habe, also oder nicht so richtig in eine Schublade gesteckt werden kann. Also von Themen her glaube ich schon so ein bisschen, aber mein Stil ist sehr unterschiedlich. Von wirklich gereimt und lustig bis zu nicht gereimt und nicht lustig. Wobei meistens, das ist vielleicht das Einzige, ich versuche es schon so ein bisschen interessant zu machen und interessant heißt dann irgendwie unterhaltsam oder sprachlich irgendwie schön. Genau, aber das ist, finde ich, so die einzige Base, die ich habe. Und darauf aufbauend fühle ich mich halt eben sehr, sehr frei, weil ich jetzt nicht das Gefühl habe, ich muss irgendein Thema bedienen. Und deswegen habe ich mich das gerade eben besonders bei dir gefragt, weil zum Beispiel in deinem Insta-Bio steht ja auch Poetry Slam und Sexualaufklärung. Also du, vermarkten ist zu viel gesagt, aber du setzt schon so ein bisschen auch auf diese Schiene, oder? Oder versuchst es zu bedienen?
Ja, wahrscheinlich zu einem gewissen Grad schon. Und so, es macht mir auch einfach sehr viel Spaß, über dieses Thema zu schreiben.
Ja, das ist ja auch voll gut. Ja,
ja, ich finde so manchmal auch jetzt für, manchmal hat man ja auch so Auftragstexte zu vorgegebenen Themen und so. Das finde ich auf so einer kreativen Ebene aber auch ganz spannend. Also auch, was du gerade gesagt hast mit so, und ich weiß gar nicht mehr, wie du es gerade ausgedrückt hast, aber so diese verschiedenen Bilder, mal zum Beispiel einfach eine Szene zu nehmen und dann was dazu zu schreiben und abzuleiten oder irgendwie Sachen in wie so Mini-Kapitel aufzuteilen und so. Sich da so ein bisschen auszuprobieren, das habe ich mir auf jeden Fall auch für dieses Jahr vorgenommen, das nochmal mehr zu machen.
Ja.
Genau, weil ich eigentlich auch dieses Thema, da ist zwar viel da, aber irgendwie diese so unterschiedlichen Sprachschreibstile, da bin ich auch noch nicht fertig mit ausprobieren, glaube ich.
Ich auch nicht.
Da gibt es ja auch irgendwie unermesslich viel.
Wir haben jetzt viel drüber geredet, übers Schreiben und über auch deine Texte. Und ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um jetzt mal so ein bisschen reinzuschnuppern oder reinzuhören, wie so ein Text von dir aussehen könnte. Und deswegen sind wir sehr froh, dass du uns einen Text mitgebracht hast. Und den kannst du uns jetzt vorlesen nach einem kleinen Signalton.
Es ist fast dunkel. Es ist fast dunkel. Eine Hand bewegt sich zwischen zwei Beinen, schweres, schneller werdendes Atmen, rascheln Körperflüssigkeit. Es ist fast dunkel. Eine andere Hand scrollt, sucht gespeicherte Videos, drückt auf Play, spult, bis es interessant wird. Es ist fast dunkel. Die Schwärze des Zimmers wird nur durchbrochen vom Leuchten des Bildschirms, der Körper zeigt. Haut auf Haut, Lippen auf Haut, Flüssigkeit auf Haut, eine Hand, die auf einen Po-Haut stöhnen. Schnelle, ruckartige Bewegung. Normschöne Genitalien, alles passt ineinander, Einstoß, Ekstase. Performance und Willigkeit, die als Pose ein perfektes Bild ergeben. Es ist fast dunkel. Eine gefilmte Hand wirkt ein Stück Fleisch mit zwei Brüsten, schlagen, röcheln, Daddy, abspritzen, weiter, Werbung skippen, Handbewegung, Taschentuch, Bildschirm anstarren. Es ist fast dunkel. Ich hatte wirklich lange überhaupt keine Ahnung von Pornos und auch wenig Interesse daran, das zu ändern. Das lag vor allem daran, dass ich mit 16 dachte, es sei eine hervorragende Idee, mit einer Freundin nach den Pornos zu googeln, von denen wir die Jungs aus unserer Stufe hatten reden hören. Ein Fehler, wie sich herausstellen sollte. Zum einen, weil die Jungs sich scheinbar über eine sehr bestimmte Kategorie von Pornos unterhalten hatten und ich dadurch zwischenzeitlich dachte, es sei geläufige und möglicherweise erwartete sexuelle Praktik, anderen Menschen möglichst riesige Gegenstände so irgendwo hinzustecken, dass sie die Struktur des körpereigenen Beckens vermutlich für immer reformieren. Zum anderen, weil ich am nächsten Tag ein für alle Beteiligten unangenehmes Gespräch mit meinen Eltern über den Google-Suchverlauf am Familiencomputer führen musste. Und ich find's verrückt, dass ich eigentlich wirklich so lange so wenig Ahnung hatte von der Welt der Pornos, dass sie nicht mehr war als eine Reihe für mich damals vulgär klingender Worte, die in ein Google-Suchfeld eingetippt wurden. Pornos. Sie sind tatsächlich tägliche Begleitung vieler, angeschaut von bereits der Hälfte der Jungs unter 13 und natürlich um einiges vielseitiger als welche zierliche Frau steckt sich das größte Nudelholz in den Hintern. Ich habe mittlerweile ein auf jeden Fall informierteres und auch besseres Bild von Pornos. Ich glaube, dass Pornos helfen können, Vorlieben kennenzulernen, Plattformen für solche zu finden und es gibt viel zu viele verschiedene Arten von Porno-Content, um alles über einen Kamm zu scheren. Ist halt trotzdem so, dass es sich bei Pornos um Medieninhalte handelt, bei denen über 90% der Mainstream-Werke Gewalt und Demütigung an Frauen zeigen, in denen die Motive dominieren, Mann mit Penis und Durchhaltevermögen, die so hart sind wie die aktuellen Wahlergebnisse in Sachsen und Frau, die so willig ist, dass sie kommt, sobald sie einmal angeatmet wird. Ich habe aber außerdem das Gefühl, es sind die Sachen, die nicht gezeigt werden, die uns alle so richtig gekonnt verunsichern. Damit meine ich kurzes Zögern, ob Bewegungen sich gut anfühlen oder Körper, die nicht in jeder Sekunde choreografiert, perfekt aufeinandertreffen. Ich meine das Zeigen von Härchen im Mund und Luft, die aus Vaginas kommt. Von Pausen und nicht durchgängig irrigierten Genitalien. Ich meine, ich muss pinkeln und mein Fuß ist eingeschlafen und dein Penis ist gerade vorausgerutscht und mit Schmackes gegen mein Steißbein geprallt und du versuchst zwar, dich zusammenzureißen, aber ich sehe die Tränen in deinen Augen und ich glaube, du fühlst dich gerade ähnlich wie ich mich, als mein Kater neulich eine Fluse direkt in meinem Schritt gejagt hat. Ich meine die Darstellung von Gesprächen über Sex, an denen es so sehr als Teil von Sex mangelt. Und natürlich liegt das nicht in der Verantwortung der Pornos alleine. Auch in anderen Filmen und Medien ist es mir selten begegnet, dass die Darstellung von Sex so richtig abgedeckt hat, was zu Sex abseits von Genitalien und Körperflüssigkeiten und sich bewegenden Körpern eben auch dazugehört. Denn wenn es ums ehrliche Reden über Sex geht, dann ist es fast dunkel. In einer Studie mit deutschen Paaren gab nur gut die Hälfte der Befragten an, offen mit der Partnerin über die eigenen sexuellen Wünsche zu sprechen. Gegenüber anderen engen Bezugspersonen fiel die Zahl nochmal viel geringer aus. Und was Sexualaufklärungsunterricht angeht, bei uns bestand er damals aus der Reise des Eis in Form eines Gummiballes durch unser Klassenzimmer, hochroten LehrerInnenköpfen und dem für mich entstandenen Missverständnis, man klebe sich Einlagen mit der Klebeseite auf den Vulvenvaginalbereich, großes Aua beim Entfernen. Und natürlich hat das Ausnahmen. Aber wenn es so wenig Räume gibt, in denen offen über Sex gesprochen werden kann, dann übernehmen Pornos eine Verantwortung, der sie nicht gerecht werden können. Dann ersetzen Pornos ganzheitliche Aufklärung, dann wird der Einfluss, den Pornos nehmen, überproportional. Dann sind Pornos wie die eine Person, die mal gesagt hat, Mon Cherie sei ein gutes Geschenk. Und wenn jemand sonst sich getraut hat, was Gegenteiliges zu behaupten, schenken wir uns jetzt alle sinnlos seit Jahren abgelaufenes Mon Cherie hin und her. Und da muss gerade, weil sie so einen Einfluss haben, auch über Pornos selbst unbedingt offener gesprochen werden. Sie sind tägliche Begleitung vieler. Die populärsten Videos im Internet, häufig erster Kontakt mit anderen Körpern im sexuellen Kontext. Pornhub hat als Plattform täglich mehr BesucherInnen als Netflix Und trotzdem habe ich noch nie zwei Menschen in der Bahn besprechen hören, dass die deutsche Synchro zu Schwiegersohn überrascht hat, MILF in Joins In ja gar nicht so schlecht war. Oder dass es wirklich schade ist, dass das Format Roommate Gangbang nach 113 Folgen jetzt abgesetzt wurde. Und das Ziel sollte jetzt auch nicht sein, fremden Menschen ungefragt die eigenen Lieblingspornos zu schicken, Thomas aus der Boulderhalle. Ich glaube aber, wir brauchen dringend ehrlichere Gespräche über Sex. Denn es ist fast dunkel. Eine Hand bewegt sich zwischen zwei Beinen, schwere, schneller werdendes Atmen, Rascheln, Körperflüssigkeit. Es ist fast dunkel. Eine andere Hand nestelt an einem widerspenstigen Hosenreißverschluss, Strampeln, eine Socke hängt, leises Kichern, geht das für dich so? Es ist fast dunkel. Haut auf Haut, Lippen auf Haut, Flüssigkeit auf Haut, eine Hand, die auf einen Po haut, stöhnen. Tempowechsel. Bewegungen, die sich an zwei Körper anpassen. Warte kurz, kannst du deine Hand lieber dahin legen? Individuelle Körper. Nicht alles passt sofort ineinander. Shit, habe ich dir wehgetan. So fühlt sich das mega gut an gerade. Verdammt, ich habe einen Krampf im Bein. Vorher drüber reden können, dabei drüber reden können, nachher drüber reden können. Es ist fast dunkel. Zwei Menschen, glücklich, verschwitzt, klebrig, verlaufene Schminke, zerzauste Haare, kichernde Gespräche im Bett. Es ist fast dunkel, als im Hintergrund langsam die Sonne aufgeht.
Hanna Abelius hier bei Maxneo, vielen Dank. Und wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet und jetzt ist aber auch gehört, dass du zum einen eben so ein bisschen unterhalten willst auch mit deinen Texten, aber zum anderen schon auch Fakten so ein bisschen vermitteln willst und aufklären willst. Wie sehr kann man ein Publikum in 6 Minuten aufklären überhaupt? Was kann man da mitnehmen?
Ja, das frage ich mich auch immer wieder.
Hast du schon eine Antwort gefunden?
Ich habe auch das Gefühl, dass es bei mir meistens so ist, im Prozess der Texte, wie sie sich so entwickeln, ist der jetzt auch noch in so einem Stadium von noch relativ dicht, habe ich das Gefühl. Das ist bei vielen anderen Texten passiert, dass ich so die im Laufe der Zeit immer weiter runtergebrochen und von so aufklärerisch zu unterhaltsamer versucht habe zu machen, ist grammatikalisch nicht schön, aber ihr wisst, was ich meine. Genau, dass ich so am Anfang auch meistens wirklich so bierernste Texte schreibe und dann versuche ich so nach und nach da Jokes reinzubringen und vielleicht auch, also dann mindestens 2/3 der Infos werden rausgestrichen im Laufe der Zeit. Also ich glaube, es ist 6 Minuten begrenzt schon so die Möglichkeiten. Ich habe das Gefühl, es soll ja auch häufig eher so ein Türöffner sein. Und dann denke ich so, bei dem Text zum Beispiel wurde ich häufig darauf angesprochen, ob es denn wirklich so sei, dass schon die Hälfte der Jungs unter 13 Pornos geguckt haben und so, dass es dann so einzelne Fakten gibt, die so hängen bleiben und vielleicht dazu führen, dass sich Leute dann eher so alleine nochmal mehr mit dem Thema auseinandersetzen.
Ich glaube, es kommt auch sehr auf die Art der Fakten an, weil eigentlich wollte ich jetzt nach diesem Text sagen, dass ich prinzipiell mir immer nie Fakten merken kann und das schon ab und zu passiert, dass in Slam-Texten dann irgendwie so ein Fakt oder so eine Statistik genannt wird und die ist wirklich bei mir sofort wieder weg. Aber das mit dem Pornokonsum von unter 13-Jährigen, dass 50% sind, das ist bei mir hängen geblieben. Das finde ich sehr spannend, weil irgendwie hat das ein bisschen jetzt revidiert, was ich eigentlich sagen wollte, dass ich mir dachte, eigentlich bringen Fakten wahrscheinlich nichts in Slam-Texten, aber offensichtlich ja doch.
Ich glaube, es kommt viel darauf an, wie man sie auch einbaut und so. Ich bin ja kein Fan davon, irgendwie so Fakten nacheinander aufzuzählen und damit sagen zu wollen, wie schlimm die Situation ist und dann ist der Text vorbei so. Aber es geht ja darum, wie man es einbettet und aufgreift und so die Fakten. Ja. Da wird ja Kunst draus an der Stelle, was du ja gemacht hast in dem Text.
So. Ja, ich glaube, so mein eigener Lieblingstext, den ich so unter meinen eigenen Texten habe, da geht es auch so, dass da tauchen so Fakten zu Vulven-Vaginas auf und die waren am Anfang auch total ernst, wie ich die geschrieben habe. Und dann habe ich versucht, die so als Witz umzuschreiben. Und das geht dann irgendwie ganz gut. Ja. Weil, genau, Leute wollen ja auch unterhalten werden irgendwie.
Was ist dein Lieblings-Vulva-Fakt?
Dass Vulven meist leicht sauer vom pH-Wert sind und dass das daran liegt, dass das all an der Unterdrückung und der Ignoranz liegt, den sie in den letzten Jahrhunderten ausgesetzt waren.
Das ist wirklich
waren.
Sehr lustig.
Es hört sich weird an, den jetzt so vor euch zu sagen.
Funktioniert.
So, lacht mal jetzt. Ja. Danke, Janik.
Aber tatsächlich ist es dann wieder eine Gemeinsamkeit, die wir haben, weil bei mir ist es ähnlich, dass meine Texte tendenziell lustiger werden. Ich versuche zuerst alles runterzuschreiben, was mir irgendwie auf dem der Seele liegt und dann will ich es halt irgendwie unterhaltsam machen und das heißt, im Nachhinein finde ich es immer einfacher, dann Witze noch hinzuzufügen.
Ah, spannend.
Aber ich finde es spannend, dass es auch so ein bisschen Handwerksarbeit dann ist. Das würde mich nämlich auch interessieren, wie sehr bei dir Schreiben auch Handwerk ist und was für dich mehr Handwerk ist, so die Fakten unterzubringen oder die Jokes?
Die Jokes, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Fakten, ich meine, manche Sachen habe ich, andere recherchiere ich mir zusammen und dann weiß ich schon beim Schreiben häufig, was so grob irgendwie mein Punkt des Textes sein soll. Und dann versuche ich, den danach aufzulockern. Das ist aber häufig auch so, ich habe zum Glück so ein paar Leute in meinem privaten Umfeld, die sehr geduldig immer wieder 1000 Versionen derselben Texte anhören. Mhm. Und ich glaube, indem ich das dann immer wieder vorlese und einzelne Jokes ausprobiere, entsteht es dann so. Aber das ist ein bisschen Teamwork tatsächlich. Auch. Ja. Ist es bei dir dann auch so? Also, dass es so ganz viele Durchläufe
gibt? Also, ich brauche sehr viele Überarbeitungen. Ja. Und ich finde es auch total erstens wichtig und zweitens macht das auch Spaß, weil ich merke, wie viel es bringt. Also wenn ich einen Auftritt und auch einen Text von der Qualität und vom Inhalt vergleiche vom ersten Auftritt mit, wenn ich den dann 10-mal gemacht habe und nochmal überarbeitet habe, ist das, finde ich, ein krasser Unterschied. Und auch die Performance und so weiter. Also ich bin großer Fan von Überarbeiten. Ich weiß, Rahl, bei dir ist es ja gar nicht so.
Ich hasse es, Texte zu überarbeiten, wirklich. Und das Ding ist auch, ich also gerade meine lyrischen Sachen, ich schreibe die halt meistens in einem Tag, also in einem Ding runter so. Wenn ich den dann irgendwie nochmal in den Laptop tippe, dann bessere ich noch einzelne Stellen aus, die sind, wo mir ein besseres Wort einfällt oder so. Aber ich überarbeite nicht mehr so groß. Und was ich dann ganz viel mache, ist an der Performance arbeiten. Aber ich mag das überhaupt nicht, noch was am Text zu ändern. Ich glaube, weil ich auch, ja, weil dadurch, dass es oft, dass ich oft aus einer Emotion rausschreibe, fühlt sich das dann auch irgendwie am richtigsten an, wie der Text am Anfang war. Und dann natürlich gehe ich noch drüber, so, das ist dann der Handwerkteil, zu sagen, wie, was ist noch eine schönere Formulierung oder so. Oder auch grammatikalisch oder Wortwiederholungen, lauter so Sachen halt. Und dann halt die Performance. Aber ja, und ich finde es auch total schlimm, wenn man einen Text schon auswendig kann und dann nochmal was ändert. Das finde ich ganz furchtbar.
Das geht mir ja schon so. Und ja. Ich habe das geschriebene Blatt für mir. Das, ja, wenn ich wirklich ein paar Mal was auf eine Art und Weise gemacht habe. Ich ehrlich gesagt, so, ich gucke viel aufs Textblatt, aber viele meiner eigentlich Prosa-Texte könnte ich wahrscheinlich trotzdem auswendig, wenn ich die so ein paar Mal gemacht habe. Ja, und selbst da geht mir das so. Also ich kann mir vorstellen, wenn man es dann
wirklich. Also meine Lyrik mache ich wirklich am liebsten auswendig und das, und ich will ja halt auch bald auswendig machen und dann zu wissen, nee, ich muss da jetzt noch 2 Jahre lang immer wieder was dran ändern. Das geht, also es geht einfach auch nicht. Ja. Also ich habe so ein paar Lyriktexte, die ich wirklich seit 4 Jahren mache, wo ich mittlerweile 1-2 Stellen nochmal geändert habe, weil ich sie so gut auswendig kann, dass mein Kopf sich das merken kann, ah, die Stelle habe ich geändert. Aber selbst das ist irgendwie ein bisschen risky. Ja. Also,
ist das auch der Grund, warum du kein Stand-up machst oder Comedy, weil du es auswendig machen müsstest? Oder ist es sogar ein Bereich, wo du so ein bisschen hinlugst?
Ich habe es letztes Jahr einmal ausprobiert. Wirklich? Das müsste ziemlich genau ein Jahr her sein tatsächlich. Ja. Das war witzig, weil ich mir nicht zugetraut, das auswendig zu machen. Und dann habe ich mir so Fakten in die Hand geschrieben und dann war ich so nervös, dass die einfach verschwommen sind. Ja. Und dann hatte ich nur noch so einen Klecks auf der Hand und dann musste ich es doch auswendig machen. Nee, also ich glaube, tatsächlich würde mir auch zutrauen, Sachen auswendig zu machen. Ich glaube, ich habe sogar schon einmal dann auch was, so einen Text, der so ein bisschen lyrischer war, ganz am Anfang, aber der ging auch ganz gut auswendig. Es ist, glaube ich, eher so, dass ich das Gefühl habe, das wirkt irgendwie komisch, so ausgeschriebene Texte frei zu machen.
Ja, es kommt voll auf den Text.
Ja, und so, ich bin dann auch, glaube ich, manchmal so ein bisschen mehr in meiner Zone mit so einem Text.
Verstehe ich, ja.
Ja. Du hast beides, ne? So,
ja, aber schon überwiegend auswendig. Also ich merke den Unterschied. Klar, es gibt Texte, wo auswendig nicht so gut funktioniert, aber ich würde sagen, bei den meisten finde ich es.
Also meine Prosatexte lese ich auch ab, weil ich es ganz komisch finde. Ja. Also Kurzgeschichten und Prosa sind ganz seltsam.
Dass sie nur abgelesen funktionieren. Ja. Aber ich finde auch, ich habe die schönen Auftritte, wenn es auswendig ist, weil ich kann da wirklich reagieren auf was im Publikum ist. Ich habe das Gefühl, ich bin für die besser greifbar. Also wenn es zum Text einigermaßen passt, versuche ich es schon auswendig zu machen. Aber ich glaube, dass du eine Art von Text hast, wo es ziemlich deutlich abgelesen besser ist.
Ja, also glaube ich auch. Ich habe selbst das Gefühl, manchmal, wenn ich so sehr frei spreche, also ich habe da auch so ein bisschen rumprobiert dann am Anfang viel und dass ich das Gefühl habe, das ist irgendwie für alle Beteiligten, für mich, aber auch fürs Publikum fast so ein bisschen, also wenn ich es ganz doll mache, fast so ein bisschen irritierend.
Ja.
Ja. Wie seid ihr so generell, was so Feedback angeht, also wenn jetzt so Texte entstehen, tauscht ihr euch da gerne mit anderen Leuten aus oder ist das eher so ein, es entsteht in und für euch und dann ist die Bühne der Ausprobierraum? Oder wie passiert
also mit
das?
Ausgesuchten Leuten.
Ja, ja.
Ich habe so 2-3 Leute, wo ich weiß, die geben mir Feedback, auf das ich gerne höre, was ich wirklich oft gut und produktiv finde und da mache ich das voll gerne und ansonsten ist es halt das Publikum. Also ich finde, bei Witzen ist es ja auch irgendwie nicht kompliziert, Feedback zu geben, dann wird halt gelacht oder nicht und dann weißt du, okay, es hat funktioniert oder nicht.
Ja.
Ja. Ja, mit ausgewählten Leuten so. Und so was meine Lyrik angeht, das sind eh so kurze Sachen, da arbeite ich einfach viel selber dann nochmal dran so. Aber so da habe ich auch so ein, zwei Freundinnen, wo wir uns das einfach mal hin und her schicken. Gar nicht mal, um uns zu sagen, wir überarbeiten es jetzt noch krass, sondern einfach, um uns zu sagen, was wir von dem Text denken oder so, oder ob wir es irgendwo einreichen wollen oder halt irgendwie so. Das bringt manchmal sogar mehr als dann so ein konkretes textliches Feedback. Also ich habe davon mehr, wenn ich dann weiß, ach krass, die Person hat den Text so und so gelesen, oh, ich könnte ihn vielleicht da einreichen oder irgendwie so, ja, dieser Austausch darüber, aber gar nicht mehr, um dann noch was am Text zu verändern. Ja,
ja, finde ich mal spannend. Mhm.
Ich glaube, also ich sag's anders, wir haben ja vorhin darüber geredet, dass du dir ein bisschen Sorgen machst, dass du zu sehr in so eine Schublade gesteckt wirst, vielleicht manchmal. Und es kann ja sein, dass du irgendwann dich ganz unwohl fühlst, damit jetzt nochmal Texte zu schreiben über Sexualaufklärung, über Körper. Und da gibt's ja mittlerweile eine Abhilfe, eine sehr gute. Und zwar ist das unser Freund Chatty. Wir müssen jetzt hier auch bei Maxneo so ein bisschen rationalisieren, ein bisschen kürzen. Deswegen haben wir auch für uns quasi jetzt eine Version von ChatGPT geholt, die auch beim Texteschreiben hilft. Und da bist du gleich gefragt und Chatty wird aber einen Text für dich schreiben. Und wie das Ganze funktioniert, das erklärt jetzt Rahel.
Genau, also ChatGPT wird wie gesagt für dich einen Text schreiben, aber ChatGPT braucht noch deine Hilfe dabei. Und zwar hat Yannick einen Prompt geschrieben, in den aber noch bestimmte Wörter und Vorgaben eingefüllt werden müssen, damit es ja auch irgendwie dein Text ist. Wird Yannick jetzt ein paar Fragen stellen. Und es wird dann sehr, sehr schnell, das funktioniert unfassbar flink, einen Text geschrieben, den du dann als deinen neuen Slamtext vortragen darfst.
Perfekt. Genau, und dann kannst du weiter die Schublade bedienen, ohne aber selber noch arbeiten zu müssen, um selber Texte schreiben zu müssen. Okay, und für den Text brauche ich, wie gesagt, ein paar Begriffe, ein paar Angaben. Und zwar zuerst einmal eine Stadt in Deutschland.
Würzburg.
Okay. Dann brauche ich eine Längenangabe.
3 Meter.
Mhm. Ich tippe das hier alles in mein iPad ein, das könnt ihr nicht sehen im Studio. Ein Gemüse.
Brokkoli.
Ist dein Lieblingsgemüse?
Mein Lieblingsgemüse. Okay. Ich liebe Brokkoli auch.
Ich auch. Ich versuche auch gerade die Antworten nicht so zuzudenken.
Ich finde, Brokkoli ist auch die richtige Mischung aus weich und knackig.
Ja.
Gut.
Außer so zerkochter Brokkoli.
Ja, dann nicht, ganz dann richtig. Nicht. Nee.
Ja, ich bin weich. Längenangabe, noch eine Längenangabe tatsächlich.
5 Zentimeter.
5 Zentimeter. Dann brauche ich einen Männernamen für über 50-Jährige.
Uwe.
Sehr schöner Name. Ein Kleidungsstück.
Kapuzenpulli.
Mhm. Ein Alltagsgegenstand.
Regenschirm.
Mhm.
Bin voll gespannt.
Ja, ich auch. Ja. Ein Körperteil.
Nase.
Mhm. Eine Farbe.
Lila. Mhm. Bei Lila keine echte Farbe ist oder so.
Sind das alles eigentlich deine, Lieblingsobjekte, die du da nennst?
Nee, aber Lila ist die Lieblingsfarbe von meinem Partner. Vielleicht ist das da so reingeflossen.
Ja. Liebe Grüße. dann brauche ich ein Feminismus-Idol oder dein Feminismus-Idol, falls du da was hast oder jemanden.
Mein Kopf ist jetzt halt voll dazu gesprungen, meine Oma zu sagen. Ich weiß nicht, ob das total cheesy und
doch.
So.
Nehme ich.
Ja, okay, nehmen wir. Ja.
Hannas Oma schreibe ich. Gut. Und als letztes ein Verhütungsmittel.
Kondome.
Okay. Gut, dann bin ich gespannt, was uns Chatty hier jetzt draus bastelt. Er ist schon fleißig, hier steht schon, dieser Inhalt verstößt möglicherweise gegen unsere Nutzungsbedingungen, aber der Text wird trotzdem angezeigt.
Hat der auch so mit Sexualaufklärung zu tun? Oder?
Das wirst du gleich sehen.
Okay. Die Schublade, die du bedienen möchtest.
Das wirst du gleich sehen. Wir freuen uns, wir sind sehr gespannt. Hier ist dein Text und dein zweiter Auftritt. Hanna Abelius hier bei Maxneo liest jetzt einen ChatGPT-Text vor.
Okay. Der Titel des Textes scheint zu sein ein Poetry-Slam-Text für die Leipziger Bühnenautorin Hanna Abelius. Würzburg. Ich weiß, ihr LeipzigerInnen habt es schwer mit dieser Stadt. Einfach viel zu viele Hügel für eure Fahrradkultur, oder? Aber da geht's nicht um Topografie, sondern um Sexualpädagogik. Keine Sorge, es wird lustig. Und unangenehm und wichtig. Lasst uns mal über Brokkolis reden. Ja, Brokkolis. Denn ich weiß, irgendwo da draußen gibt es Menschen, die 3 Meter lange Brokkolis für ein Sexspielzeug halten. Ein kurzer Applaus für die Kreativität, bitte. Aber Leute, 3 Meter Brokkoli? Das ist keine Lust, das ist ein logistisches Problem. Und ganz ehrlich, das einzige Gemüse, das ins Schlafzimmer gehört, ist vielleicht die Gurke, wenn sie vorher gut gewaschen wurde. Dann wären da noch die Männer mit einem 5 cm großen Penis, die diesen liebevoll kleinen Uwe nennen. Und ich sage, Respekt, Uwe. Es braucht Mut, sich selbst zu feiern, auch in Miniaturform. Und mal ehrlich, Uwe, Größe ist doch gar nicht so wichtig, solange du weißt, was du mit deinem was du mit deinem Kapuzenpulli machst. Und nein, den Kapuzenpulli bitte nicht als Kondom verwenden. Ihr wisst schon, da gibt's bessere Alternativen. Kommen wir zu den Strafen, denn es reicht langsam. Jeder sexistische Spruch sollte Konsequenzen haben. Stellt euch vor, jedes Mal, wenn jemand einen frauenfeindlichen Kommentar raushaut, müssen sie mit einem lila Regenschirm an der Nase gekitzelt werden. Stell dir das Bild vor. Ich stell's mir gerade vor. Ein Büro voller Männer mit gekrümmten Lippen, weil sie aufhören müssen, toxische Männlichkeit zu spielen. Und wer das nicht will, hat eine zweite Wahl. Färbt eure Intimbehaarung in lila. Ja, komplett. Oder lernt ein Buch von Hannas Oma auswendig. Da bin ich voll dafür, denn Hannas Oma ist ein Feminismus-Idol. Sie wusste schon vor uns allen, dass Patriarchat keine Zukunft hat. Ihr Bestseller, der Spagat zwischen Stricken und Stärken, meine feministische Reise. Das passt sogar richtig. Doch jetzt zum Höhepunkt, dem Kondom. Lasst uns einen Moment innehalten. Das Kondom, oh du Schutzengel des Liebesspiels, elastisch wie ein Trampolin und so verlässlich wie Hannas Fahrradschloss. Oh Kondom, du bist der Friedensvertrag zwischen Lust und Verantwortung, der luftdichte Pakt zwischen Risiko und Vergnügen. Du bist die sanfte Erinnerung, dass wir unser Herz öffnen können, aber bitte nicht ohne Nachdenken. Also lasst uns feiern. Würzburg, Brokkolis und Uwe, den Kapuzenpulli und den lila Regenschirm, die Weisheit von Hannas Oma und das unsterbliche Kondom. Denn Feminismus heißt auch, über all das zu lachen und gleichzeitig den Ernsteren zu sehen. Danke für eure Aufmerksamkeit und vergesst nicht, Sexualität ist wie Poetry Slam, manchmal chaotisch, manchmal peinlich, aber immer ehrlich.
Das ist so ein wahrer Satz.
Schon richtig beeindruckt von dem Ende.
Hannah Belius und wir sehen eine 9,7. Eine 9,9. Wow. Würdest du den Text vorlesen auf einer echten Bühne?
Ich würde mir das Ende klauen. Ja. Ich würde den Text so als Experiment voll.
Ja. Ja. Ja, also wir sehen. Also selbst wenn du irgendwann keine Lust mehr hast, diese Texte zu schreiben, du kannst noch auftreten mit solchen, solchen Texten.
Ja, perfekt. Ja, meine Oma hätte es auch lustig gefunden, glaube ich.
Ja, die kann ja diese Folge
hoffentlich auch hören. Den Podcast hören. Die werde ich jetzt zeigen. Ja.
Wir haben ganz am Ende, wir sind nämlich schon wieder am Ende angelangt, eine Frage, die wir allen unseren Gästen stellen, und zwar, was macht für dich einen guten Slam-Text aus?
Ich glaube so, wenn ich mich so in Zuhörerinnenperspektive begebe, einfach einer, der irgendwas mit mir macht. Ich weiß, das klingt total vage und vielleicht auch ein bisschen plakativ, aber so, ob das jetzt ist, dass der mich zum Lachen bringt oder berührt oder ich so drüber nachdenken muss, also Texte, die irgendwie im schönen Sinne was auslösen. Mhm. Vielleicht nicht nur im schönen Sinne.
Ja.
Vielleicht ist es doch zu allgemein. Lass mich eine Sekunde drüber nachdenken. Texte, die berühren irgendwie. Mhm. Und das kann, glaube ich, auch Lachen sein. Mhm. Ja.
Ja.
Das ist eine gute Antwort.
Ja, ich würde ich unterschreiben.
Das nehmen wir. Das lassen wir zu. Ist
wir stellen
genehmigt.
Wieder die Frage. Hannah hat es immer beantwortet.
Ja, wir machen das auch aus dem Grund, damit wir am Ende dieser Podcast-Reihe irgendwann ein Konglomerat aus allen besten Antworten haben. Und dann wird die perfekte Antwort auf diese Frage.
Ich habe gerade in dem Moment gedacht, dass mich total interessieren würde, was andere Leute, die ihr schon so zu Gast hattet, da gesagt haben.
Unsere Folgen Podcast anhören.
Werde ich, ja, das.
Ich habe es aber auch vergessen. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ja, schön, dass du da warst, Hannah. Wir, beziehungsweise Ralf und ich, hört ihr wieder in 2 Monaten mit einem neuen Gast. Wir wissen noch nicht, wer es ist. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Eine Stunde, ein Text, ein Thema. Mikroperspektive. Der Poetry Slam Talk auf Maxneo.